Am 11. und 12. Dezember 1993 finden in Russland Wahlen für das Zweikammerparlament statt. Am gleichen Tag soll ein Referendum über die neue russische Verfassung stattfinden. Ein entscheidendes Datum also in der Geschichte des Landes, gar der Schlussstrich unter das mehr als 7 Jahrzehnte währende sozialistische Experiment, wie westliche Kommentatoren meinen. Jedenfalls bedeutet der 12. Dezember nicht das Ende der ökonomischen und sozialen Probleme Russlands. Die entscheidenden Machtkonstellationen und Seilschaften werden durch die Parlamentswahlen, wie immer sie ausgehen mögen, nicht verändert. Dies meint jedenfalls Russland-Experte Kai Ehlers aus Hamburg, mit dem wir bereits letzte Woche ein Interview über die politische Situation in Moskau geführt haben. Im ersten Teil des Interviews, der letzten Montag ausgestrahlt wurde, wurde Jelzins Verfassungsentwurf, der am 12. Dezember zur Abstimmung steht, als liberale Autokratie mit de jure diktatorischen Vollmachten für den russischen Präsidenten charakterisiert. Eine Machtfülle, die aber lediglich auf dem Papier existiert. Also eine eher schlappe Diktatur, wie Kai Ehlers meint. Dies wird sich auch durch die Parlamentswahlen am 12. Dezember nicht ändern, zu der insgesamt 13 Parteien und Wahlbündnisse zugelassen sind. 4 von ihnen regierungsnahe Gruppierungen, die allesamt Jelzins Privatisierungsprogramm, auch Schockprogramm genannt, mehr oder minder unterstützen und die wohl die Mehrheit im künftigen Parlament bilden werden. Ihnen stehen die sogenannten Zentristen, stehen die Nationalisten und Kommunisten gegenüber, die sich aber, so Kai Ehlers, im wesentlichen programmatischen Punkten nicht unterscheiden.
Da gibt es da die sogenannten zentristischen Gruppen, dann gibt es auch die ganz sozusagen links, rechts, außen, ich weiß gar nicht, unsere Begriffe versagen daher. Sagen wir mal die altkommunistischen oder also die sozialistischen Gruppen auch dann zum Teil. Aber auch das ist schwer zu unterscheiden, weil die sich eigentlich alle in einem Punkt einig sind, nämlich sie sind gegen den Ausverkauf des Landes, also so ein Stichwort, sie sind für die Verteidigung des Lebensniveaus der arbeitenden Bevölkerung, also für die Erhaltung des Sozialschutzes und der Versorgungsstrukturen und so weiter. Und unter diesen Parolen verschwimmen alle anderen Unterschiedlichkeiten. Jetzt, sagen wir mal, aus dem Blickwinkel der einfachen Bevölkerung, die dann wählen soll. Sodass sich letzten Endes die Wahlmöglichkeiten also auf 2 Alternativen beschränken. Entweder man wählt jemand, der irgendwie für die Regierung ist, also irgendeinen mehr oder weniger nahen Jelzinisten, oder man wählt jemand, der irgendwie für die Bevölkerung, für die Erhaltung des Lebensniveaus ist. Wobei dazu noch dazu kommt, dass auf der Seite eben ganz stark sich das nationale Lager auch versammelt unter der Parole für den Aufbau wirklicher russischer Reformen oder Durchführung russischer Reformen, für den Aufbau einer russischen Industrie und die Nutzung der russischen Ressourcen und so weiter, wobei die Grenzen also zum Rechtsaußen natürlich schwimmend sind. Ja, das ist die Situation, wie sich für die Bevölkerung darstellt. Noch ein Satz, ja. Und das bedeutet natürlich innerhalb von 6 Wochen, dass man da also kaum in der Lage sein wird, von der Bevölkerung her wirkliche Unterscheidungen zu treffen.
Auch für die größte politische Organisation des Landes, die Kommunistische Partei der Russischen Föderation, die Nachfolgegründung der einst mächtigen KPDSU mit immerhin 600.000 Mitgliedern, Parteiapparat und Pravda als Zentralorgan, sei kennzeichnend, dass ihr konkretes Programm sich nicht von dem anderer neulinker oder zentristischer Parteien unterscheidet.
Die ist kommunistisch nicht im früheren Sinn, sondern die ist kommunistisch im heutigen Sinn. Das heißt, die wollen also nach wie vor, dass der Sozialismus weiterentwickelt wird, was immer sie darunter verstehen. Sie akzeptieren nach wie vor den Zerfall der Sowjetunion nicht. Und sie treten für diese Dinge ein, die ich eben gesagt habe. Wobei im Konkreten eben genau das passiert, was ich eben ausgeführt habe. Das heißt, egal was die jetzt sozusagen im weiteren Sinne, also in der Differenzierung ihres Programmes von anderen Gruppen dann noch fordern, ist es so, dass im konkreten Alltäglichen, was in den Betrieben und Instituten und auf der Straße und in Wohnbezirken wahrgenommen werden kann, diese Hauptparolen stehen gegen den Ausverkauf des Landes, für Sozialschutz und so weiter. Ja? Und da sind sie also, da sind sie nicht zu unterscheiden von anderen neulinken Gruppierungen oder gewissen zentristischen Gruppierungen, also all denen, die jedenfalls nicht Regierungsgruppierungen sind, nicht? Oder auch Gewerkschaftlichen, die genauso argumentieren.
Jelzin hat ja jetzt verschiedene Parteien, verschiedene Zeitungen verboten. Haben jetzt diese linken Parteien, diese neuen Parteien überhaupt Gelegenheit, so im zum öffentlichen Diskurs ihre Programmpunkte zu diskutieren, oder ist das gar nicht möglich?
Haben sie. Es gibt ja, jede Partei hat das Recht, also im Fernsehen einmal eine unbezahlte Sendung zu machen. Ansonsten ist es einfach eine Frage des Geldes, ja. Also wenn man sich die Verhältnisse vorstellt und weiß, dass also wie teuer, wie schwierig da eine Zeitung zu machen ist unter den gegebenen Bedingungen und Flugblätter und dergleichen und die ganzen Apparate fehlen und die entsprechenden Strukturen fehlen, dann ist auch klar, dass diejenigen, die ein bisschen mehr Apparat hinter sich haben, zumal diejenigen, die also von Regierungsvertretern also getragen werden, diese Organisationen, dass die selbstverständlich also ganz andere Möglichkeiten haben, also zu werben. Beispielsweise ist es so, dass natürlich, obwohl das noch gar nicht erlaubt war vor ein paar Tagen, also offiziell war der Wahlkampf noch gar nicht eröffnet, na selbstverständlich, also Gaidar und wie sie alle heißen, sich jeden Tag einmal im Fernsehen zu den politischen Fragen äußern, nicht? Aber das gilt natürlich nicht für die Gruppe XYZ, also am sozusagen zum extremen Rande hin. Die muss für jedes Flugblatt, das sie machen, also bezahlen und muss jeden Auftritt, den sie im Fernsehen hat, erkämpfen und so weiter und so weiter. Da sind die Bedingungen dann schon sehr ungleich. Nicht von Rechts wegen, sondern von Realitäts wegen.
Vielleicht noch eine Frage zu den Rechtsradikalen. Gibt es da nennenswerte rechtsradikale Gruppierungen, die jetzt auch zur Wahl antreten?
Naja, es gibt nicht Rechtsradikale, aber es gibt, sagen wir mal, die Rechtsradikalen, das ist ein irreführendes Wort. Ich würde gern lieber sagen, die nationalkommunistischen Kräfte, die eben von rechts und von links also so ein radikalistisches Programm haben, ja. Einmal sich auf den Zarismus und einmal sich also auf den Sowjetismus zu beziehen, rückzubeziehen. Diese Kräfte, die sind ja dort angetreten vor mehreren Wochen und dort zusammen geschossen worden oder liquidiert worden zum Teil. Sie sind dann in den Untergrund gedrückt worden. Viele von den Führern sind nach wie vor im Untergrund. Die werden also nicht antreten können und wollen in der Form, das ist ja klar. Aber es gibt einen Schirm, denke ich mir, also mindestens einen. Das ist die Russische Allgemeine Volksunion von dem Baburin. Das ist eindeutig also eine nationalpatriotische letzten Endes, mehr patriotische als sowjetische Organisation. Dann gibt es die von dem Schirinowski, der verschiedentlich hier auch schon zitiert wurde, der seinerzeit also Gegenkandidat für in der Präsidentenwahl war, seinerzeit heißt 91, ne? Und unter diesem Dach werden sich vermutlich all diejenigen, die also als illegale Organisation nicht auftreten können, zusammenfinden und die werden diese Stimmen auch zusammentragen.
Die Partei des genannten Baburin wurde wegen Unterschriftenfälschung nicht zur Wahl zugelassen. Er will nun als Einzelkämpfer versuchen, ein Direktmandat im Unterhaus zu erringen. Das heißt, dass die Partei Schirinowskis, die liberal-demokratische Partei, die nationalistische und antisemitische Position vertritt, als einzige aus diesem Spektrum zur Wahl antreten wird. Prognosen über den Ausgang der Wahl zu treffen, ist unter den gegebenen Umständen schwierig. Nach einer Umfrage des russischen Fernsehens vom 14. November würden die vier Jelzin-nahen Reformparteien, allen voran Gaidars Russlands Wahl, zusammen die meisten Stimmen erhalten. Die Kommunistische Partei würde demnach mit 7% die drittstärkste Kraft in Russland. Auch Kai Ehlers habe ich nach einer Prognose gefragt.
Ich selber würde keine Prognose wagen, aber ich kann euch sagen, was mir neulich ein Freund aus Irkutsk am Telefon erzählt hat. Er meinte, er stellt sich das so vor, der selber übrigens zum Schachrai-Block gehört, also als Wahlteilnehmer. Der stellt sich das so vor, dass also Gaidar und sein Block ungefähr 30% kriegen können, Schachrai und sein Block vielleicht 20%, Sobchak vielleicht 10%, Jawlinski auch vielleicht 10% und der Rest verteilt sich irgendwie auf die anderen, also auf die Oppositionellen. Ne? Was also unterm Strich bedeuten würde, dass also in dem neuen Parlament dann praktisch die alte Front, die vorher im obersten Sowjet bestand, in neuer Form wieder aufersteht. Das heißt, du hast auf der einen Seite dann also 30%, meinetwegen 35% der Radikalreformer, und dann wirst du einen Block haben von Zentristen, das sind also die Schachrei-Leute und verschiedenen, und Jawlinski und Sobczak, dann zusammen mit den, sagen wir, gemäßigt Konservativen, die also für eine Verlangsamung des Kurses sind. Da hast du genau dieselbe Formation wie vorher. Und es werden sich genau dieselben Diskussionen wieder abspielen, genau dieselben Kämpfe. Und die eigentliche Auseinandersetzung geht erst los, wenn die Wahl geführt worden ist.
Aber hat Jelzin dann nicht durch diese Neuverfassung einfach mehr Macht über dieses Parlament? Kann ihm das nicht letztlich dann egal sein, was das Parlament dann macht? Weil er hat ja das Recht, Erlasse auszugeben, und das muss ja dann durchgesetzt oder umgesetzt werden. Und im Augenblick hat er diese Macht ja nicht.
Naja, er hat die Macht jetzt ja auch. Da ändert sich ja gar nichts. Er hat ja die Sondervollmachten schon aus, das ist ja etwas, was im Moment verdrängt wird durch die ganze Berichterstattung hier. Er hat ja von eben dem Sowjet, den er jetzt hat auseinanderjagen lassen, Sondervollmachten bekommen. Er ist mit Sondervollmachten eingesetzt worden 1991 und er regiert seit 1991 mit Sondervollmachten. Nur, dass der oberste Sowjet sich nicht ganz ausschalten lassen wollte, ist ja auch verständlich. Ich denke mir, dass Jelzin dann also in der Situation, wenn das wirklich gewählt worden ist, das neue Parlament, formal vorsichtiger sein müsste, weil er natürlich die gewählte Volksmacht akzeptieren müsste, legitimerweise, wenn er sich nicht vollkommen entblößen will, sozusagen vor der Bevölkerung. Das wird er aber nicht können, weil dieser Kongress seine Dinge nicht akzeptieren wird in der glatten Weise, wie er sich das vorstellt. Insofern wird dasselbe Spiel nur unter anderen Vorzeichen nach der Wahl wieder beginnen, was ich eben schon sagte.